Herzlich willkommen, ich bin der Christoph und es freut mich sehr, dich willkommen zu heißen zu unserem Podcast Learning from Leaders. Und heute, da sind wir bei einer Führungspersönlichkeit, die bei uns in der Schweiz und insbesondere in Basel wohl bekannt ist, die sehr beschäftigt ist und deshalb freut es mich enorm, Bernhard, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns heute treffen können und miteinander sprechen.
Dank dir, herzlich willkommen.
Und Bernhard, in Basel, ja, da braucht man dich nicht vorzustellen, wir sind hier in deinem Büro, altehrwürdige Stadt Basel und du hast ja so viele Verantwortungen, trägst viele Hüte. Ich möchte dich kurz vorstellen, du bist Mitbegründer und Partner der Beratungsboutique, wo wir hier sind, Häusler Wertmüller Heiz AG. Du bist natürlich Ehrenpräsident des FC Basels. Du bist seit neuestem Buchautor, bist Speaker, Coach, Berater, in vielen Funktionen tätig. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, du engagierst dich auch, das habe ich gesehen, für viele soziale Projekte. Ich nenne mal zwei. Bist Co-Präsident der Stiftung Sporthilfe Schweiz und der Präsident der Stiftung Kranke Kinder in Basel. Die Idee dieses Podcasts ist es ja, mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können. Und du bist eine so bekannte Persönlichkeit, du hast eine super spannende Karriere hinter dir, du hast so große Erfolge erreicht, zum Beispiel als Präsident des FC Basels. Man sieht dich auf großen Bühnen und ich möchte dich fragen eingangs, wer bist du wirklich, Bernhard? Welche Version kennen wir vielleicht noch nicht, die dir aber jeden Abend in den Spiegel schaut?
Ja, spannende Frage, weil die Frage stellt sich ja für jeden Menschen. Und was du gerade erwähnt hast, das bin nicht ich, das sind Dinge, die ich tue. Und wer ich bin, ist vermutlich eine der schwierigsten Fragen, um die wirklich klar zu beantworten. Was ist mein Ich? Ich bin immer noch der Gleiche, der irgendwann in Binningen aufgewachsen ist und bin älter geworden, habe sicher einen Rucksack voller Erfahrungen bereits. Spüre natürlich auch, dass ich in der Wahrnehmung von anderen Menschen älter geworden bin. Man betont heute, was ich erreicht habe, also in der Vergangenheit, was einerseits sicher ein schönes Kompliment ist, andererseits aber auch immer wieder zum Nachdenken anregt. Man ist so jetzt in meiner Lebensphase in einem Punkt angekommen, wo man spürt ganz normal, dass ich mein eigenes Leben auch irgendwo eine vergängliche Seite hat. Die Generation über mir stirbt leider weg. Die Generation unter mir wird jetzt Eltern. Also es ist jetzt einfach so. Und von dem her habe ich eigentlich mich immer so ein bisschen emanzipiert betrachtet von dem, was ich tue. Aber auf das kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der jetzt einfach hier lebt und auch es genießt, mit dir mich unterhalten zu dürfen.
Ja. Und dieser ganz normale Mensch, der hat ja Funktionen ausüben dürfen, da träumen andere von. Ne? Also man sagt ja oft, in der Schweiz gibt es gerade, jetzt kommt die Europameisterschaft, 8 Millionen Nationaltrainer. Es gibt in Basel vermutlich 200.000 Präsidenten des FC Basel. Man überlegt sich am Stammtisch, was würde ich alles anders machen? Mhm. Ich muss sagen, ich habe mir als Kind, da war der FCB in der Nationalliga B, ja auch überlegt, gleich komm, ich würde am liebsten mit Freunden diesen Verein übernehmen. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie aus der Schule gekommen bist und plötzlich ruft der FC Basel an. Das ist ja eine Entwicklung, die du genommen hast. Mhm. Kannst du mal mitnehmen auf deine berufliche Reise? Wie ist es dazu gekommen, dass du dann so viel Verantwortung übernehmen konntest?
Also um beim Kind zu starten, mein Kindheitstraum war ein ganz ähnlicher, aber mein Kindheitstraum war nicht, den Club zu führen oder zu übernehmen, sondern selber Fußball zu spielen. Ich habe damals wirklich davon geträumt. Dieser Traum ist irgendwann mal geplatzt. Auch das war wichtig, das nie zu vergessen. Also nie zu vergessen, zum Beispiel, wie du früher an diesen Club herangeschaut hast. Was hat dich gestört? Was hast du gemocht? Hast du es gemocht, wenn sich Personen, Funktionäre und die Spieler gemischt haben, ja, um mit ihnen zu feiern? Nein, habe ich nicht. Ich habe für mich immer klar eigentlich eine komplette Rollentrennung verstanden zwischen denjenigen, die ich als Fan begleitet habe, den Spielern, meinen Idolen, den Stars, ja, und denjenigen, die die Rahmenbedingungen herbeiführen sollten oder die Rahmenbedingungen betreuen sollten. Und das musste ich mir natürlich auch immer wieder oder mussten wir uns auch immer wieder sagen, wir sind hier für die Rahmenbedingungen, wir sind nicht die Stars. Und es war auch nie ein geplanter Zug in meinem Leben, es war eher eine Überraschung, eine nicht geplante Situation, als ich eigentlich mich so langsam als Anwalt und Partner in einer Kanzlei etabliert hatte, kam die Anfrage zuerst als Berater und ich wusste damals aber schon, das ist gefährlich. Das könnte mir mal so richtig den Ärmel reinnehmen. Hab damals den Rat eines Freundes, meines Vaters gesucht, der gar nichts mit Fußball am Hut hatte. Und interessanterweise sagte er mir, wenn es deine Herzensangelegenheit ist, dann kannst du nicht warten. Ich dachte damals, es kommt auch viel zu früh, ich bin 40 oder nicht mal 40, das kannst du nicht. Du musst jetzt zuerst mal deinen Beruf pflegen. Sein Rat war überraschenderweise gegenteilig. Er hat gesagt, die warten nicht auf dich, das Leben ist nicht so. Deshalb habe ich mich auf das Abenteuer eingelassen. Es kam dann tatsächlich so wie in Anführungszeichen befürchtet. Es hat mich immer mehr reingezogen, immer mehr fasziniert, begeistert und immer mehr Zeit in Anspruch genommen.
Die Leadership Lektion, die man daraus lernen könnte, die Gelegenheit auch beim Schopf zu packen. Also du hast nicht damit gerechnet, es kam auf dich zu und musstest auch dieses Gespräch haben mit jemandem, der dir gut gesinnt war, der sagt, das ist dein Moment.
Das ist genau so. Und das versuche ich auch immer den Menschen mit auf den Weg zu geben. Eben in meinem Alter wird man ab und zu auch um Rat gefragt und gerade bei jungen Menschen, die zu starr bereits aufs Ziel fixiert sind, denke ich oft, versuche zuerst mal ein bisschen einfach dich zu entwickeln, das zu tun, was du gerne tust, komm nicht vom Ziel, sondern geh auf den Weg. Ja? Ja. Und der Weg wird dich irgendwo hinführen. Und wenn du das, was du gerne machst, was du mit Leidenschaft tust, gut tust, eröffnen sich wieder neue Wege und vielleicht begibst du dich dann auf einen ganz anderen Weg. Das ist so der Versuch meiner eigenen Lebensgeschichte, das so weiterzugeben, weil es war wirklich nicht im geringsten ein Plan, irgendwann mal in eine verantwortliche Rolle in einem Fußballclub oder überhaupt im Sport zu kommen.
Finde ich schön ausgedrückt. Komme nicht vom Ziel, sondern geh mit dem Weg. Dein Weg hat dich ja zu ultimativen Höhen gebracht. Ihr seid 8-mal am Stück Schweizer Meister geworden beim FC Basel. Ihr wart 6-mal, habe ich heute nochmal Revue passieren lassen, in der Champions League gewesen. Du hast Verantwortung übernommen für eine Institution, wo ganz Basel, wo die ganze Stadt draufschaut. Also du warst in einer extrem exponierten Position und hast das super gut gemacht. Ich habe mir überlegt, deine Eltern, damals, wo du vielleicht 10, 12, 15 warst, wenn man sie damals gefragt hätten, was wird aus dem Bernhard Mahl? Hätten die damals schon gesagt, also wir sehen, der hat so ein Talent, Menschen oder seine Kollegen irgendwie so anzuleiten. War das so ein Potenzial in dir? Oder hast du dir das auch Stück für Stück erarbeitet?
In deiner Frage sind viele Dinge drin. Ja, zum Teil auch Dinge, bei denen werde ich gerade aufmerksam oder höre ich gerade auf. Eben auch schon die Aussage eben, du bist 6-mal oder 8-mal Meister und 6-mal Champions. Wir waren verantwortlich in einer Zeit, als die Spieler bei uns diese Erfolge erzielen. Das versuche ich immer auch so zu vermitteln. Oder ich darf hier sitzen, weil ich in der Führungsverantwortung war, als die Spieler diese Erfolge erzielten. Der Häusler hat keine Erfolge für sich erzielt, außer unsere Erfolge waren, wenn wir das Gefühl hatten, die Menschen, die unter unserer Leitung hier tätig sind, sind glücklich, sind motiviert, sind bereit, Höchstleistungen zu erbringen, sei es auf dem Fußballplatz, aber eben auch ganz woanders, ohne Beachtung der Öffentlichkeit. Das waren so unsere wichtigen Ziele und alles Weitere war dann die Folge. Ja, wenn man meine Eltern gefragt hätte mit 10 oder 12, was hätten sie gesagt? Also ich war jetzt in der Phase, vor allem dann in der jungen Teenagerphase, wirklich kein guter und glücklicher Schüler. Ich hatte eine gute Zeit in der Primarschule und eine gute wieder gegen Ende und im Studium, aber also dazwischen war ich eher ein Problemschüler, etwas übertrieben formuliert, aber tatsächlich nicht jemand, bei dem man dachte, der geht jetzt mit größter Freude durch die Phase des Lernens. Ich hatte sehr viel mit mir selbst zu tun. Was immer war, ich habe mit größter Leidenschaft Olympische Spiele organisiert für die Nachbarschaft, für meinen jüngeren Bruder und für die Freundinnen und Freunde. Geburtstage waren bei mir immer etwa das Größte, einfach von der Organisation. Ich wollte immer 10 Kämpfe organisieren in verschiedensten Disziplinen. Also das war so eine Leidenschaft, die offenbar in mir war und die konnte ich zum Teil dann beim FCB ausleben.
Ja.
Wie ein kleines Kind, hat man gar nicht gemerkt, aber es war für mich, waren so die Verabschiedungen von Spielern, das war für mich immer auch einerseits traurig und andererseits war es für mich immer ein Moment der Verwirklichung, diesen Spielern noch einmal das zu bieten, dass sie so richtig durchs große Tor raus können. Und wenn ich dann so das Gefühl hatte, wie alle im Stadion, 30.000 feiern gemeinsam, das hat mich richtig glücklich gemacht.
Und an die Momente kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Die waren wirklich großartig inszeniert und trotzdem war es irgendwie natürlich.
Ja,
und
sollte es auch sein.
Basel hat irgendwie eine Party gefeiert und man hat das Gefühl, ich stehe selber nochmal auf dem Feld. Ne? Wie man das als kleiner Junge eben auch genießen durfte vielleicht.
Total spannend, Bernhard. Und wie wir jetzt herausgefunden haben, sind wir tatsächlich ins gleiche Schulhaus gegangen. Das Spiegelfeld, meine Damen und Herren, in Binningen.
Und tatsächlich kann ich jetzt auch schon 2 Parallelen ableiten aus dem, was du gesagt hast. Ich war überhaupt kein einfacher Schüler, gerade in dieser Zeit. Und mein großer Traum war es eben auch, Fußball zu werden. Ich habe beim FC Basel gespielt und habe mir natürlich immer gesagt, wenn ich damals die Verletzung nicht gehabt hätte, dann wäre ich natürlich ein großer Fußballer geworden. Jetzt Hast du erzählt von deiner Jugend. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Führungsprinzipien oder die wichtigsten Bausteine gewesen für dich, um eben dann schlussendlich so ein Gebilde tragen zu können wie ein Fußballverein? Also wie bist du zu dieser Kraft auch gekommen auf deinem Weg?
Also Führungsprinzip, wenn wir vielleicht noch einmal kurz auf die Zeit zurückblicken, in der wir geprägt werden, stark geprägt werden, ich sage jetzt mal als Kind und Teenager, dann hat mich schon meine Erziehung geprägt, auch die vielen Gespräche mit meinem Vater, der mir schon eine ganz klare Einsicht seines Lebens mit auf den Weg gegeben hat, nämlich dass Menschen in dem Sinne gleich sind, als es nicht wichtigere und weniger wichtigere gibt. Also dass mehr Vermögen nicht mehr Bedeutung ist oder mehr Wert sogar oder mehr Macht, sondern letztlich, dass es da keine Unterschiede gibt. Und das hat mir extrem geholfen, ohne dass ich das wirklich so bewusst wohl wahrgenommen habe, aber es hat dann sehr geholfen in der Verantwortung, ich sage jetzt mal nicht in der Führung, in der Verantwortung für eine Institution, die alles vereint. Letztlich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich der Liebe zum Fußballclub. Aber Menschen aller Couleur und so weiter. Und das hat schon geholfen, dich dort nicht verstellen zu müssen oder sogar den Fehler zu machen, zu kategorisieren zwischen wichtig und weniger wichtig, guten und schlechten. Ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, würde ich mal sagen, das war vielleicht der wichtigste, also unbewusste Mitbringsel, das ich hatte, als ich angefangen habe und auch tätig war.
Ein Team gewinnt immer, ist ja der Titel deines Buches. Und du kannst berichten, dass das Team, was du geführt hast, damals fast immer gewonnen hat. Ich habe heute nochmal auf dem Weg hier überlegt, 2017 war die ganze Stadt auf Beinen. Das war der 20. Titel in der Geschichte, in der langen Geschichte des FC Basels. Immer wieder hatte man da den Eindruck, dass tatsächlich so eine Einheit auf dem Feld war, aber auch, dass der Verein eine Einheit war. Hast du das damals auch so erlebt? Davon träumt ja jeder. In einem Unternehmen, groß oder klein, ob im Sport. Es ist einfach ein großartiges Gefühl, so mit geschlossenen Schultern an die Arbeit zu gehen, ein Team zu sein. Dass das dann auch oft den Unterschied macht, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, das haben wir alle erlebt, das sehen wir immer wieder. Aber wie kommen wir dahin? Was sind so die entscheidenden Schritte, würdest du sagen, die ihr damals gemacht habt und die vielleicht andere auch nachvollziehen können?
Ja, ich glaube, wenn wir von Einheit sprechen oder von einer Gemeinsamkeit, dann hängt es schon sehr auch von der Atmosphäre oder auch vom Klima ab, indem man sich bewegt und indem man sich gemeinsam bewegt. Und letztlich sind wir Menschen, auch aufgrund unserer Spiegelneuronen, tendieren wir dazu, natürlich andere Menschen nachzuahmen oder aufzunehmen, wie uns vorgelebt oder wie um uns herum gelebt wird. Und es war schon unser großes Anliegen, als wir die Verantwortung übernommen hatten und eine neue Führungscrew gebildet hatten, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jede und jeder eigentlich wohl aufgehoben, sicher fühlt. Wir haben versucht, diesen sogenannten Soft-Faktoren fast mehr Gewicht zu geben, als nun direkte Vorgaben zu formulieren, Ziele zu formulieren, die rein leistungsabhängig waren. Und ich glaube, das hat relativ viel Energie beansprucht, aber auch positive Energie zurückgegeben. Und wenn es ein Kompliment gibt, das ich sehr gerne entgegennehme, natürlich ist, wenn man sagt, ja, wir hatten so das Gefühl, ihr seid eine Familie. Oder wenn das jetzt heute ein Spieler mir sagt, ich habe mich nie so sehr wie in einer Familie gefühlt wie beim FC Basel und der Spieler war bei 10, 15 verschiedenen Clubs in ganz Europa, dann ist das ein Kompliment, das fast mir mehr unter die Haut geht, als wenn man sagt, toll, dass ihr 8-mal hintereinander Meister wart. Oder wenn auch Menschen aus dem Publikum sagen, ja, wir haben uns wohlgefühlt, ich habe dich an einer Bar getroffen und wir haben uns gut unterhalten, sind das Dinge, die bleiben. Ja. Und das ist auch eine wichtige Lehre fürs Leben. Das sind die Dinge, die bleiben, die den Menschen in Erinnerung bleiben, weniger die nackten Erfolgszahlen, die bleiben den Statistikerinnen und Statistikern, aber letztlich, das sind die Dinge, die uns Menschen bleiben.
Also würdest du sagen, dass das einer der Bausteine des Erfolges war, auch etwas, was vielleicht andere replizieren könnten, unter großem Druck, großem wirtschaftlichen Druck zu sagen, Hauptaugenmerk gilt jetzt mal in der ersten Phase auf das dem Innenleben, dass wir es gut miteinander haben, dass sich die Menschen sicher fühlen und aus dem ergibt sich dann auch der Erfolg.
Ja,
also braucht ja auch einen Mut, ne?
Ja, ich bin immer sehr zurückhaltend mit dem Wort Erfolg, oder? Weil es gerade, wenn du ein Unternehmen führst, das auf der Basis eines Spiels steht, ist es unglaublich gefährlich, zu sehr immer über den Erfolg zu sprechen, sondern ich spreche von Leistungen. Ich glaube, wenn wir Menschen motivieren wollen oder wenn wir mit Menschen zusammen sein und arbeiten wollen, die Höchstleistungen erbringen müssen und dürfen, aber gleichzeitig auch das Privileg haben, etwas zu tun, was ihrer Leidenschaft entspricht, dann ist das Umfeld einfach wichtig. wichtig, die Rahmenbedingungen sind wichtig, die müssen professionell sein, die müssen sicher auch erfolgsorientiert sein, aber sie müssen auch menschlich sein. Und ich glaube, diese drei Punkte, die waren ganz, ganz wichtig. Ohne irgendwie für mich, Klamov, für uns in Anspruch zu nehmen, das ist der Weg, das ist das Mittel, das ist das Geheimrezept, macht es so wie wir, dann macht ihr es richtig. Da bin ich einfach, ich habe keinerlei missionarische Art in mir. Ja. Ich kann nur erklären, wie wir es gemacht haben, Herausforderungen, die wir angetroffen haben. Wir haben ja auch Fehler begangen, selbstverständlich. Wir haben gelitten. Es ist nicht so, dass wir von morgens bis abends eben eine Art Traumjob hatten. Im Gegenteil, aber wir haben als Team gut zusammen funktioniert. Das nehme ich für uns in Anspruch und deshalb ist auch ganz wichtig, dass wir mit dem Wort wir sprechen und nicht mit dem Wort ich. Ja. Ja. Das war für mich immer ganz wichtig. Ja.
Ich finde es total spannend, dass du sagst, wir haben auch Fehler gemacht. Natürlich geschieht das jedem. Wichtig ist, dass wir wieder zurückfinden auf die Spur und dass wir uns so sehr reflektieren können, dass wir daraus lernen. Wenn ich vielleicht fragen darf, gibt es einen Fehler in deiner jetzt schon sehr langen beruflichen Laufbahn, der für dich so heraussticht, wo du sagst, der hat richtig wehgetan, hat aber vielleicht auch dazu geführt, dass ich sehr viel gelernt habe?
Ja, ist doch schwierig zu sagen, ob ich das jetzt an einem Fehler festmachen kann. Aber wir haben sicher immer wieder Situationen erlebt, in denen die man auch als Krise bezeichnen kann, sei es als persönliche Krise oder eben als Krise des Clubs. Ob die nun mit Fehlern von uns zusammengehangen haben oder einfach generell auch durch die Situation gekommen sind, noch schwer zu beurteilen heute. Aber sicher war dort in diesen Phasen, war ganz entscheidend, dass wir irgendwie die Kraft gefunden haben, gemeinsam zu versuchen, die Dinge, die wir nun als negativ erleben, nicht einfach so stehen zu lassen, sondern uns zu überlegen, was können wir aus dieser Situation für uns gewinnen, um entweder zu vermeiden, dass wir noch einmal den gleichen Fehler begehen oder in die gleiche Krise rutschen. Was können wir sogar aus dieser Geschichte gewinnen, um eine Stufe höher zu klettern? Das ist schon eine der spannenden Erfahrungen aus dem Leben, dass die Situationen, wie zum Beispiel auch der 13. Mai, der Schreck, die Schande von Basel 2006, sind Situationen, in denen du eigentlich verzweifelt bist, du im Nachhinein rückblickend sagen musst, das war vielleicht ganz wichtig, um diese Einheit zu schaffen, die für dich jetzt aus deiner Wahrnehmung so wichtig war in jener Zeit. Ja. Und von dem her eben ist es sicher auch eine Lebenserfahrung, dass man sagt, es gibt Unglückssituationen und entscheidend ist, dass du auch das Wort Glück in diesem Unglück erkennst und versuchst, es für dich zu ergreifen.
Ja. Dieser Moment, wo 2006, wo plötzlich nach dem entscheidenden Tor gegen Basel, die Meisterschaft war verloren, die Fans aufs Feld gestürmt sind und man sich gesagt hat, das geht doch nicht, ne? so gehen wir nicht miteinander um, was dem Club einerseits sehr geschadet hat, aber euch dann nochmal mehr zusammengeschweißt hat in dieser Situation.
Es hat eine neue Konstellation geschaffen. Ja. Ich wurde damals praktisch wie aus dem Nichts an die Öffentlichkeit gerissen. Ja. Ich musste am nächsten Tag in meinem Leben zum ersten Mal eine Pressekonferenz geben. Ich musste zwei Tage später Dienstagsclub, Freitagsarena, Schweizer Fernsehen auftreten. Hatte null Erfahrung in dem Bereich. Aber es hat uns auch, oder mir persönlich, auf jeden Fall die Augen geöffnet. Ja. Und hat uns auch vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir gerade nach so schwerwiegenden Ereignissen, die natürlich auch eine extreme Spaltkraft haben, also eine extreme Gefahr sind, eben dass wir diese Einheit verlieren, wie wichtig es ist, daran zu arbeiten. Ja. Und von dem Tag an habe ich eigentlich sehr viel Zeit, vielleicht sogar zu viel Zeit für die Rolle eines Präsidenten, damit verwendet, Dialoge zu führen und daran zu arbeiten, dass wir uns immer wieder auf diesen gemeinsamen Nenner, auf diesem gemeinsamen Nenner der Liebe zum Club finden.
Total spannend. Jetzt warst du oft auf der Sonnenseite. In deinem Buch wird ja auch so gehighlightet, so die Idee, ja, ein Team gewinnt immer, aber warum gewinnt meines nie? Mhm. Hast du auch mal erlebt, dass du so in ein ganz dysfunktionales Team gekommen bist? Oder wo du eine Situation gemerkt hast, hier jetzt, muss nicht im Sport gewesen sein, in diesem Team, da wird eigentlich so gegeneinander gearbeitet. Wenn ja, wie gehst du so eine Situation an?
Nach meiner Zeit beim Fußballclub war ich als Berater in verschiedenen Bereichen tätig, in der Wirtschaft und im Sport, und habe auch dort schon erlebt, wie, ich sage jetzt mal, wie ein Team nicht funktionieren kann, wenn es letztlich von Menschen geführt wird, die ihre eigenen Interessen über diejenigen des Teams stellen. Und es ist dann sehr spannend zu sehen, wie diese Mechanismen funktionieren, wie eben zum Teil auch dann Ziele formuliert werden, Ressourcen nicht bereitgestellt, wie letztlich dann das Feedback, dann ich habe dann einzelne Gespräche geführt mit den Teammitgliedern und wenn dann das Feedback mehr oder weniger war, ich muss einfach schauen, dass es für mich stimmt, ist das natürlich ein ganz gefährliches Krankheitssymptom. Ja. Und zeigt natürlich auch, dass sich diese Teammitglieder irgendwie auch alleine fühlen, also sich gar nicht mehr in der Lage sehen und auch nicht mehr bereit sind, sich fürs Ganze einzusetzen. Und interessanterweise wird oft von den Führungskräften das Problem im Team diagnostiziert und mangels Selbstreflexion realisieren sie nicht, dass sie vielleicht sogar das Problem im Team verursachen. Also das ist schon, dieses Zusammenspiel zwischen Leading und Teaming ist das, was mich auch beim Schreiben meines Buches fasziniert hat. Ich bin der Meinung, es ist ein sehr delikates, sehr fragiles Verhältnis, das von allen auch, wie gesagt, sehr viel Fähigkeit zum Selbstreflektieren erfordert, gerade von denjenigen, die die Macht haben, die letztlich in der Führungsverantwortung stehen.
Das finde ich total spannend. Was ich immer wieder erlebt habe, ist, auch in der Begleitung mit Telex von Unternehmen, dass im Erfolgsfall, wenn jetzt ein Unternehmen wirklich floriert, wenn die Zahlen stimmen, dann ist oft auch die Unternehmenskultur total positiv. Ich habe wirklich auch persönlich erlebt, dass ich jahrelang die Kultur eines Teams gelobt habe, dann aber gesehen habe, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen, wenn man nicht mehr gewinnt, das Klima aber sehr schnell sich auch verändern kann. Und dann glaube ich, genau das eintritt, was du beschrieben hast, so eine Silo-Mentalität. Ne? Dass dann plötzlich jeder wieder guckt, stimmt's für mich? Wie komme ich hier heil aus der Situation raus? Dann kommen auch Ängste ins Spiel. Dann ist es extrem schwierig, das wieder hinzubekommen, was wir gerade jetzt brauchen, um aus der Krise rauszukommen, nämlich eben diese Geschlossenheit. Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen, gilt es zu tun?
Also was du beschreibst, das ist tatsächlich so. Es ist ja auch für uns alle, die zum Beispiel jetzt im Spitzensport auch beobachten, immer wieder interessant zu sehen und zu hören, wie beispielsweise bei Medien und so, oder bei der Wahrnehmung durch die Medien dann festgestellt wird, bei den erfolgreichen Teams, das sind ja alles, das sind 11 Freunde. Ja. Deshalb natürlich auch deine Wahrnehmung des Clubs, als ich in der Verantwortung war, ist natürlich auch deshalb eine positive, weil die Ergebnisse stimmen. Und ich habe natürlich da mittlerweile so eine gewisse Distanz dazu, in dem Sinne, dass ich manchmal denke, ja, es ist auch sehr unfair, wenn die Mannschaft verliert, wird plötzlich alles in Frage gestellt, ist jeder schlecht und die Spieler sind untereinander. Dabei kann es auch einmal passieren, dass wir nicht erfolgreich sind, ohne dass es Schuldige gibt oder ohne dass alles in Frage gestellt wird. Aber gerade in einem so öffentlich wirksamen, öffentlichkeitswirksamen Geschäftsfeld wie der Fußball ist diese Gefahr der wöchentlichen Beurteilung dann auch des Innenlebens extrem groß. Und was du sagst, ist vermutlich eine der größten und schwierigsten Herausforderungen für eine Führungsperson in einer Situation, in der es eben nicht läuft, zu versuchen, die Einheit wieder zu generieren. Da helfen dann wiederum eher die Soft-Faktoren als neue Zielvorgaben oder Druck oder Prämien. Ich denke, in einer Krisensituation eines Teams sind die Führungskräfte noch mehr gefordert, die Menschen abzuholen. Ja. Die Menschen wieder ins Boot zu holen, ihnen Sinn zu zeigen, dass es Sinn macht, jetzt vielleicht diese Extrameile zu geben, ohne dass es morgen mit einem Pokal sich belohnt wird oder mit großer Anerkennung. Aber das ist, lässt sich so gut in unserem Podcast sagen, aber ist eine riesige Herausforderung. Da bin ich überzeugt und erfordert natürlich danach von den ergebnisverantwortlichen Menschen unglaublich viel Energie.
Total spannend. Ne? Und wenn man von außen auf große Karrieren guckt und auf erfolgreiche Menschen oder Teams, dann denkt man oft, dass das eine sehr lineare Entwicklung ist. Spannenderweise sagen Statistiken aber was anderes. Beispielsweise beim Sport. Tennis, ja total spannend. Ein Sport, den ich sehr stark beobachte. Roger Federer, der Große, der alles gewonnen hat, der Goat vielleicht. Die Statistik sagt 47% aller Punkte, die er je gespielt hat, nicht Spiele, sondern die Punkte, hat er verloren. Das heißt, Umgang mit Niederlagen waren selbst für ihn ganz entscheidend. Und wenn ich auf mein Leben blicke, sind es auch oft die Momente gewesen, wo ich am meisten gelernt habe, wo ich geformt wurde, wo es darum ging, gebe ich jetzt auf oder bleibe ich dran? Hast du auch Momente erlebt in einem ganz persönlichen Werdegang, wo du auf den Bauch gelandet bist, wo du gedacht hast, ich weiß eigentlich nicht mehr weiter?
Ja, ich würde sagen, als erwachsener Mensch war das jetzt so schnell, auf die Schnelle hin würde ich jetzt nicht sagen, ich mag mich gut erinnern, dass ich einfach mal nicht mehr weiter wusste. Aber so als Heranwachsender gab es schon Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich krieg's nicht hin. Und hängt ja auch damit zusammen, dass ich eher ein Spätentwickler war, was natürlich dich in vielen Dingen benachteiligt oder ich habe mich benachteiligt gefühlt, sei es im Sport und so weiter. Man fängt auch an sich selbst zu zweifeln, glaubt auch nicht dran, dass das sich irgendwann mal ändert. Ein Jahr ist dort, fühlt sich an wie 10 Jahre, wenn man erwachsen ist. Und das war schon eine Phase, wo ich in Selbstzweifeln mich verlor zum Teil oder mich dann in eine eigene Traumwelt flüchtete mit meinem jüngeren Bruder damals. Und auf der anderen Seite natürlich mit großem Abstand heute denkt man sich, ja, vielleicht war das eben gut für deine Entwicklung. Vielleicht war das gut, dass dir nicht alles so gerade in die Schoß gefallen ist und dass du etwas härter vielleicht arbeiten musstest, dich auch einmal verteidigen musstest und du nicht immer im Mittelpunkt standest, sondern im Gegenteil. Das kann vielleicht auch Ansporn, noch mehr Gas zu geben, sich noch mehr einzusetzen, Leidenschaft zu haben für deine Ziele und vielleicht auch das eine oder andere noch mehr zu schätzen, weil du es dir erarbeiten musstest und es dir nicht geschenkt wurde.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war so, als 10, 12, 13-Jähriger war ich der Schnellste, der Stärkste und plötzlich ging es irgendwie nicht weiter im Wachstum und dann war ich im Kopf kleiner wie der Rest der Fußballmannschaft und wollte mich am liebsten manchmal verstecken. Ja. Wenn ich zurückdenke, weiß ich gar nicht richtig, woher die Kraft kam. Es war die Zeit, die dann für mich gespielt hat. Es ging dann irgendwann vorüber. Kannst du dich erinnern, woher du die Kraft genommen hast, das durchzustehen?
Woran ich mich erinnern kann, sind so eben die negativen Dinge einerseits in der Zeit, in der man mir sagte, aus dir wird nichts eigentlich, oder so als 12-, 13-Jähriger. Und dann, interessanterweise, dann im Gymnasium ein Lehrer, der Geschichtslehrer, der so mir zu verstehen gab, dass er in mir viel Potenzial sieht. Er hat mich extrem motiviert und interessanterweise habe ich dort vielleicht zum ersten Mal jetzt nicht als Führungsperson, sondern als geführte Person erlebt, wie unglaublich motivierend das sein kann. Also wie unglaublich motivierend positives Feedback sein kann aus einer Situation, in der du eigentlich nicht viel an dich glaubst. Plötzlich gibt dir jemand anderes zu verstehen, er glaubt an dich. Und das führt dann nicht irgendwie, hat bei mir nicht dazu geführt, dass ich mich ausgeruht habe, sondern dass ich noch mehr Einsatz gezeigt habe in seinem Fach, um ihm vielleicht auch zu beweisen, dass das, was er mir schenkt, nämlich sein Vertrauen oder auch seine Wertschätzung, dass ich da etwas zurückgeben kann, also dass ich ihn nicht enttäuschen will. Ich glaube, das war für mich so wirklich eine Phase im Leben, die sehr speziell war und für mich sehr bedeutend. Ja.
Nicht zu unterschätzen, ne, was eine Aussage von einem Mensch, von einem Lehrer oder einem Coach dann wirklich bewegen und bedeuten kann im Leben eines Menschen.
Absolut. Oft würde er sich jetzt vermutlich gar nicht mehr an das erinnern, was er bei mir ausgelöst hat. Ich weiß es, wie wenn es gestern gewesen wäre. Sowohl das Negative wie auch das Positive.
Und da gibt es ja viele Studien dazu, Bernhard, tatsächlich, die zeigen, ob eine Führungskraft an den Mitarbeiter glaubt, ob er davon ausgeht, dass ein Mitarbeiter eine Aufgabe erfüllen kann oder eben nicht. Eine ganz entscheidende Auswirkung auf die Frage, ob es der Mitarbeiter dann eben kann oder nicht.
100%.
Die Kraft ist so enorm, die wir haben, aufeinander. Jetzt sagt man Sport oft zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend und dich hat sie dann trotzdem ganz nach oben gespült, mit deinem Zutun natürlich. Und gerade im Sport gibt es ja die Situation, aber ich glaube für alle von uns im Leben, irgendwann verlieren wir dann vielleicht die Bodenhaftung, fühlen uns zum einen Zeitpunkt unterlegen und dann vielleicht auch überlegen gegenüber anderen Menschen. Und beides tut uns ja nicht wirklich gut. Hast du das auch erlebt, mal, wo du im Nachhinein sagen würdest, da bin ich abgehoben?
Es gibt ja zwei Dinge. Es gibt das, was macht es mit dir selbst? Und dann hatte ich noch meine Rolle. Und in der Rolle des Clubverantwortlichen habe ich schon gespürt, dass ich häufig gegen den Strom rudern musste, aber auch wollte und das nicht immer gleich gut ankam. Also wenn rund um mich herum die Menschen, wie du sagst, himmelhoch jauchzend waren, man hat irgendein Champions League Spiel gewonnen, jetzt ist der Himmel offen, nur noch die Grenze, die Bäume wachsen in den Himmel, dann war es schon meine Rolle, dort eher auf die Bremse zu stehen, so der Freudetöter zu sein auf der einen Seite und genau das Gegenteil dann in Situationen, in denen wir ein, zwei Spiele verloren haben und dann bereits schon der Untergang prognostiziert wurde, dort umgekehrt wieder eher der Schönredner. Diese Rolle hatte ich. Diese Rolle spielte ich und diese Rolle unterscheidet sich extrem vom Fan. Der Fan, und das ist ja das Schöne am Fansein, der darf diese Wellen mitmachen, der soll diese Wellen mitmachen. Davon leben die Emotionen im Fußball oder überhaupt im Sport und gleichzeitig die verantwortliche Person sollte das nicht tun. Deshalb sage ich auch immer, es ist relativ schwierig, gleichzeitig zu behaupten, ich bin Fan und Präsident oder habe eine verantwortliche Rolle. Ich würde sagen, eher nicht. Also das Fansein musst du eine Art visistieren in der Zeit, in der du in der Verantwortung bist. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was macht es mit dir selbst? Oder was macht es mit dir selbst, wenn du identifiziert wirst mit dem Erfolg, ja, mit der Liebe zum Club und damit natürlich auch die Liebe und der Erfolg des Clubs auf dich letztlich reflektiert und du dich in diesem Schein auch präsentieren darfst. Und dort habe ich selbst natürlich auch eine Änderung festgestellt und musste auch mir selbst immer wieder sagen, hallo, das ist jetzt einfach nur, du hast jetzt den Stempel FC Basel oder Fußballclub, politische Partei auf deiner Stirn, aber all das, was dir jetzt zuteil wird, ist nicht wirklich Bernhard Häusler als Mensch, sondern ist Bernhard Häusler in seiner Rolle als Repräsentant. Und wenn ich damit Mühe hatte, dann hatte ich zum Glück immer, und das ist auch eine wichtige Verantwortung als Führungsperson oder Person an der Macht, hatte ich zum Glück immer ein Umfeld, das mir knallhart und ehrlich und auch auf Augenhöhe die Wahrheit ins Gesicht gesagt hat. Und das ist sicher ganz wichtig für alle Menschen, die in solche Rollen, es sind ja Rollen, gelangen, dass sie dieses Umfeld pflegen und nicht sich nur noch über das Umfeld definieren, das sich dann bildet.
Ja.
Das ist ein ganz anderes Umfeld als das Umfeld, das entstanden ist, als ich ein Kopf kleiner war als die anderen. Das Umfeld von damals hat mich ganz anders wahrgenommen und das ist natürlich extrem stabil durchs ganze Leben. Hingegen das Umfeld, das sich erst dann bildet, wenn man ein Kopf größer ist im übertragenen Sinn, das ist vielleicht eher labil und verlässt dich dann auch wieder logischerweise, wenn du nicht mehr in der Rolle bist.
Finde ich ein schönes Bild. Ich glaube, damit können sich vermutlich alle identifizieren. Manchmal fühlen wir uns einen Kopf kleiner als alle anderen, dann einen Kopf größer. Beides tut uns nicht wirklich gut. Beides beantwortet nicht wirklich die Frage, wer bin ich eigentlich jenseits. Ne? Manchmal, vielleicht kennst du das, wenn wir in den Spiegel gucken und merken, die grauen Haare, die sind schon da. Aber etwas in mir ist immer noch das Gleiche. Wer bin ich wirklich? Und was ich ganz schön finde, du hast gesagt, dieses Umfeld, wenn ich das richtig verstehe, auch zuzulassen, das kritische Umfeld zuzulassen, weil es ist natürlich nett, wenn einem alle nur Komplimente geben in diesen Zeiten. Ne? Und ich glaube, das hast du sehr, sehr gut gemacht in diesem Sinne.
Gut gemacht, Glück gehabt, vielleicht auch die Fähigkeit gehabt, die richtigen Menschen zu finden, die gerade im Fußball nicht den Fußballclub als Steigbügelhalter brauchten, um eine neue Wichtigkeit zu erlangen, sondern sagten, ich setze mich für die Geschichte ein, das Projekt gefällt mir, aber ich muss es nicht für mich haben. Und das war natürlich schon ein Segen, solche Menschen um mich herum zu haben, weil wir uns gegenseitig, und da rede ich jetzt wirklich von gegenseitig, wirklich auf Augenhöhe alles sagen durften und konnten, ohne jetzt zu sagen, wir waren Freunde, sondern wir waren letztlich eine Gruppe von Menschen, die mit dem gemeinsamen Interesse, das Bestmögliche, nicht das Perfekte, das Bestmögliche zu tun, sich zusammengefunden haben. Das ist schon ein Glücksfall, Segen, wenn man mit solchen Menschen zusammenarbeiten darf.
Und vielleicht war dann in diesem Sinne dein persönliches Umfeld auch dein Coach, dein Berater, weil ich glaube, das ist auch die Stärke eines Beraters, dass er einem nicht unbedingt nur das Gute sagen muss, nur gut Freund sein muss, sondern auch mal ehrlich sein kann. Heute bist du ganz stark als Berater tätig mit deiner Firma, sehr, sehr erfolgreich. Die größten Firmen der Welt buchen dich. Ich habe mitbekommen, letzte Woche, wo wir gechattet haben, warst du gerade in Spanien bei Sondor und hast dort einen Vortrag gehalten. Und diese Wirtschaftswelt, die verändert sich ja unglaublich schnell. Viele sagen, so schnell wie heute hat sich die Welt noch gar nie verändert. Andere sagen, Moment mal, so langsam wie heute wird es nie wieder sein. Und natürlich kann man den Punkt machen. Wir sind in einer agilen Transformation. Wo siehst du da die Herausforderungen? Wir sind ja alle am Rennen. Jedes Unternehmen, mit dem ich spreche, sagt, jetzt gerade ist Transformation. Es geht richtig ab.
Das ist so. Also zu uns, auch da finde ich wichtig. Ich war letzte Woche in Barcelona, die Woche vorher war ich beim FC Subigen in Solothurn. Also es ist nicht so, dass ich da in irgendeiner Sphäre verkehre, sondern ich denke, wir machen, wie viele andere auch, wir kämpfen mit den Herausforderungen, die wir haben. Und zu diesen Herausforderungen, wie du richtig sagst, gehört sicher, dass wir in einer Phase der Transformation sind. Ich meine nicht, dass alles immer langsamer wird. Es wird sicher alles viel komplexer. Oder es ist, die Welt ist heute eine viel komplexere und ist in ihrer Komplexität und in dieser Multipolarität, die praktisch keine einfachen Weltbilder mehr zulässt, ist sie für Menschen, die auch jetzt in dieser Zeit aufwachsen, eine riesige Herausforderung, eine Challenge. Ich denke auch eine Herausforderung in Bezug auf das seelische Gleichgewicht, auf den Glauben, auch an die Zukunft, an eine innere Sicherheit. Das sind Dinge, die vermutlich in der jetzigen Zeit, im 21. Jahrhundert, hart herausgefordert werden und die Menschen vor große Aufgaben stellen. Also da bin ich überzeugt. Bis hin zur Befürchtung, mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz, mit hochintelligenten Maschinen, der Befürchtung, wie stark werden wir als Menschen plötzlich noch überflüssig gemacht oder wie sehr werde ich als Einzelner oder Einzelne überflüssig gemacht. Das sind Ängste, die uns lähmen und die der Mensch, ich weiß nicht, die der Mensch in dieser Art und Weise vielleicht in seiner ganzen Evolutionsgeschichte noch nicht erlebt hat. Eine gefährliche These, die ich aufstelle, ohne es wirklich wissenschaftlich abstützen zu können. Aber ich denke, der Mensch in der heutigen Zeit ist extrem herausgefordert im Menschsein.
Absolut. Ich beschäftige mich auch intensiv mit dem Thema Resilienz und überhaupt mit dem Menschsein. Und habe auch gestern gerade gelesen, dass in Amerika beispielsweise ein Viertel der Bevölkerung sagt, ich kämpfe mit Angstzuständen. Und der große AXA-Report, der Europäische Versicherungsreport zum Thema Gesundheit, sagt, dass ein Drittel der Europäer mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Wie ist das bei dir? Du bist 60 plus, total vital. Woher holst du deine Energie? Oder also an Tagen, wo du merkst, ich verliere gerade meine Balance. Woher kehrst du zurück, damit du wieder Kraft gewinnst? Ist das der Sport für dich? Machst du Achtsamkeit? Sind das die Freunde? Wo tankt Bernhard Häusler Kraft?
Also ich bin sicher, seit ich ein kleiner Junge bin, war für mich der Sport immer ein Teil meines Tages. Und der Sport und der Austausch mit Menschen, das sind so die zwei Dinge, da ziehe ich extrem Energie raus für mich. Also oft werde ich damit konfrontiert, das ist jetzt nett, dass sie sich so Zeit genommen haben, um mit mir zu reden. Und gleichzeitig wollte ich eigentlich das Gleiche sagen, weil es schon etwas für mich jetzt extrem Energiespendendes ist, mit Menschen sich auszutauschen, über Dinge zu reden, über Dinge auch zu philosophieren, ohne das Gefühl zu haben, du musst jetzt jedes Mal vorsichtig sein, dass du einen Fehler machst, dass du jemanden beleidigst und einfach mal eigenen Gedanken letztlich den freien Lauf zu lassen. Das finde ich extrem energiespendend. Habe ich auch immer geschätzt in Drucksituationen, wenn wir auch mal gelacht haben. Zusammen lachen ist so unglaublich wichtig, selbst dann, wenn es so richtig schlecht läuft oder man es beschissen fühlt, empfindet. Also das war für mich schon wichtig. Und dann ist der Sport für mich so einfach ein Teil meiner Balance. Meines Ausgleichs, denn das habe ich zum Glück auch in der Zeit größten Druckes, habe ich das nie vernachlässigt. Und das war so für mich, ich habe so wie eine Art Prozedere am Morgen, bis ich dann endlich starte richtig. Oder endlich, ich bin eher ein Frühaufsteher. Und das sind so die ein, zwei Stunden, die ich brauche. Und die haben mir auch oft so ein bisschen die Dinge wieder relativiert. Ich tendiere dazu in der Nacht, wie viele Menschen die Dinge eher problematischer zu sehen, schwärzer in der Dunkelheit der Nacht. Und dann, wenn du dann mal eine halbe Stunde mit dem Hund am Joggen warst, dann sagst du dir, ja, so schlimm war es. Oder ist es auch nicht. Ja. Das ist mein Gleichgewicht. Ja.
Spannend. Gut, das ist die dritte Parallele, die wir entdecken. Ich habe tatsächlich am Morgen auch das Ritual, eine Stunde, anderthalb Stunden einfach nur für mich zu sein, zu bewegen. Gut, ich meine jetzt auch Achtsamkeit, aber einfach einen Moment lang eigentlich loszulassen und dann diese Kraft, die trägt mich dann durch den Tag. Mhm. Ist das auch dein Rezept dann zum Thema Work-Life-Balance? Absolut, ist das so diese Stunde am Morgen oder du sagst ja fast anderthalb, zwei Stunden, wo du dann eigentlich die Kraft hast, die dich durchträgt?
Das war vor allem in der Zeit des großen Druckes, den ich jetzt nicht so spüre, eindeutig weniger als in der Zeit, weil die Welt des Fußballs ist ja heutzutage eine Art Teil des Entertainments und unglaublich schnelllebig und hysterisch. Und all das spüre ich heute deutlich weniger natürlich und habe deshalb auch das Gefühl, zumindest subjektiv, dass ich weniger Druck habe. Also von dem her ist heute mehr ein Teil meiner Lebensqualität, wenn ich das tue, und weniger die Verarbeitung von Druck. Aber ich weiß ganz genau, ich weiß es immer dann, wenn ich zum Beispiel wegen einer lächerlichen Erkältung oder einer Sportverletzung ausfalle, dass es ein Teil meines Lebensgleichgewichts ist und ohne diesen Teil ich irgendwie halt nicht in Balance bin und deshalb auch zum Teil unausstehlich sein kann.
Das ermutigt mich, dass es auch dir manchmal geschieht, passiert mir auch. Und ich denke, Resilienz ist ja total spannend, ist ja auch ein Prozess. Ne? Es sind halt eben diese Ressourcen, die wir in guten Zeiten aufbauen. Vielleicht hätten wir es gar nicht gebraucht, sind aber jeden Morgen spazieren gegangen mit dem Hund. Und dann, wenn es dann mal wirklich hart auf hart geht, dann können wir diese Ressource nutzen, weil wir sie aufgebaut haben.
Das hofft man ja. Und das ist so. Und vermutlich. Ja. Und auch da denke ich auch wiederum, jeder Mensch ist anders. Ja. Der eine braucht das, der andere etwas anderes. Und ich bin deshalb auch nicht der Typ, der sagt, du musst es so tun wie ich, dann geht es dir gut. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder Mensch für sich so einen Weg findet oder sucht, wie er sich persönlich im Gleichgewicht fühlt. Und wenn er das Gleichgewicht findet, indem er Musik hört oder ein gutes Buch liest oder was immer, dann soll er oder sie das so tun. Also ich bin da der Meinung, wir sind viel zu individuell, viel zu verschieden geprägt, dass es da ein Medikament oder ein Rezept gibt.
Ja, absolut. Unter unseren Zuhörern, Zuschauern gibt es sicherlich viele, die sagen, Moment mal, in mir schlummert auch ein Potenzial. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich noch nicht die beste Version von mir selbst bin. Und hier sitzt der Bernhard, der hat so viel erreicht, der blickt auf eine unglaublich erfolgreiche Karriere zurück, ist immer noch total erfüllt mit dem, was er tut. Gibt es vielleicht einen Ratschlag, den du geben möchtest? Klar, jeder ist anders, du hast es gerade gesagt, absolut. Aber dem vielleicht Menschen helfen kann, die sagen, da ist was, da schlummert was, ich komme da aber noch nicht ran.
Ach, spannend, ja. Ja, ich glaube, der wichtigste Ratschlag, den ich mal erhalten habe, als ich auch so ein bisschen in Zweifeln war, das habe ich schon ganz zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt, versuchen, aber es ist natürlich auch nicht immer möglich, aber trotzdem versuchen, das zu tun, woran du Freude hast, das zu tun, was dich weiterbringt, das zu tun, wo du für dich einen Sinn spürst, der sinnstiftend ist, wie man heute so gerne sagt. Aber mehr sich mit dem zu beschäftigen, was mache ich eigentlich gerne und weniger mit den Erwartungen, die von außen letztlich dich leiten oder dich zu leiten versuchen. Ich denke, wenn wir uns zu sehr in die Korsetts begeben oder wenn ein ganz junger Mensch zu mir kommt und sagt, ich will mal reich werden, denke ich, ja, aber eigentlich falsch. Mhm. Sag mir, was du gerne tust.
Ja.
Und da haben wir natürlich in der heutigen Zeit, in der wir alle ja, vor allem auch die Generation jetzt unter mir oder die jüngste Generation, dauernd Bewertungen ausgesetzt sind durch die sozialen Medien, haben wir natürlich eine weitere Herausforderung, die ich so nicht hatte, als das Gefühl, jeden Tag bewertet zu werden oder andere bewerten zu müssen. Wer vergleicht, verliert, oder? Und dabei funktionieren eigentlich diese ganzen sozialen Medien und auf diesem Prinzip, dass du ständig verglichen wirst, ob du es willst oder nicht. Und in diesem Dschungel seinen Weg zu finden, wo man sagt, und ich mache jetzt das, was mir Freude bereitet, auch wenn beispielsweise die Bewertung in einer ersten Phase nicht positiv ist. Man sagt, was tust du? Da kannst du ja nur später das und das erreichen. Davon nicht ableiten lassen, weil ich denke, es gibt so viele Wege und so viele verschiedene Dinge, die Menschen glücklich machen können. Und das Dümmste, was die Menschen von mir aus gesehen auf dieser Welt tun können, ist den eigenen Weg oder die eigene Betrachtung als die einzige richtige zu sehen. Ich glaube, das ist der Grund für viele, viele Konflikte, wenn man nicht akzeptiert, dass es verschiedene Wege zum Glück gibt und auch verschiedene Lebenswege. Und da tendieren wir gerade auch in der westlichen Welt, ich denke auch geprägt durch die letzten 50, 100 Jahre, viel zu oft dazu, zu einem Werteimperialismus, in dem wir sagen, unsere Werte sind die richtig sind, mein Lebensweg ist der richtige, das Streben nach Geld ist wichtig, und da bin ich einfach absolut anderer Meinung. Ich völlig anderer Meinung.
Total spannend, so diese integrale Betrachtung der Welt zu sehen, dass wir die Welt halt durch unsere Brille anschauen, und die Brille ist eigentlich geprägt durch diesen ganzen kleinen Ausschnitt, den wir vom Leben überhaupt sehen und erfahren durften, und dann darauf basieren zu schlussfolgern, dass so die Welt ist, wie ich sie sehe. Diesem Trugschluss unterliegen wir alle immer wieder, und trotzdem ist es genau das Rezept zum großen Konflikt und zum Missverständnis und zum Entzweien. Total spannend. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, dein Ratschlag, wirklich zu erkennen, wer bin ich, und den Mut zu haben, zu dem zu stehen, wer ich bin, und das auszudrücken, versus nur zu gucken, was gibt es für Erwartungen, wie werde ich bewertet, und mich dann so wie eine Fahne im Wind dem anzupassen. Ne?
Ja, ich denke so, ja, genau. Stärker noch darauf zu achten, was will ich, was mache ich gerne, wohin möchte ich, und weniger, was wird von mir erwartet. Ich glaube, diese Fremdsteuerung, aber das ist, wie gesagt, auch hier wiederum so im Gespräch einfach gesagt, wir wissen, viele Menschen stehen unter so vielen verschiedenen, komplexen Herausforderungen und auch natürlich Beschränkungen ihrer Freiheit, Beschränkungen ihrer Möglichkeiten. Ja. Aber ich sage nur, wenn man die Möglichkeit hat, dann ist das für mich ein ganz wichtiger Rat, den ich gerne geben möchte anderen Menschen. Und auch wenn es mal von links und rechts heißt, das ist doch unseriös. Du kannst dir vorstellen, wenn jemand Wirtschaftsanwalt ist und Partner in einer Kanzlei und dann sich so in den Fußball verirrt, dann finden das nicht alle gleich gut. Ja. Also da gibt es viele, die denken, was macht er, was ist mit dem schiefgelaufen? Ja. Weil im Nachhinein Nachhinein, wenn dann alles sich mehr oder weniger als erfolgreich erwiesen hat, dann sagen alle, alles richtig gemacht, aber ja, das gibt es sowieso nicht. Also es hätte auch ganz anders herauskommen können und dann hätte man darüber gehadert und diskutiert, warum ist er überhaupt auf die Idee gekommen und hat nicht seine durch Studium aufgebaute Karriere weiter gepflegt. Ja. Also von dem her sage ich auch immer, Erfolg und Misserfolg sind sehr, sehr nahe beieinander. Also man sollte sich nicht zu viel einbilden, wenn mal die Waage auf der positiven Seite für einen ausschlägt, ja.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wo ich damals mit so Anfang 20 nach Indien gereist bin und plötzlich mit einem halbes Jahr später mit ganz langen Haaren zurückkam, haben meine Eltern auch gedacht, was ist schief mit ihm? Selbst ich war mir nicht ganz sicher, was da gerade abgeht. Ja. Ich glaube, den Mut zu haben, dem nachzugehen, ist auch ein Luxus, wenn man das kann. Was ich aber auch wichtig finde beim Thema Sinnhaftigkeit, wir denken ja oft, um Sinn zu finden, muss ich was anderes tun. Ich glaube, wir können diese Ausrichtung auch oft in uns finden. Also, dass ich zur gleichen Arbeit wieder gehe, aber sage, ich gehe heute mit einer anderen Haltung. Und dann fühlt es sich ja auch schon wieder anders an. Die berühmte McKinsey-Studie, die gezeigt hat, dass wenn ich das Gefühl habe, die Arbeit ist sinnhaftig, dann zeige ich 5-mal mehr Engagement und fühle mich deutlich wohler. Das Wohlbefinden ist viel, viel höher. Und der Unterschied ist oft sehr subtil eigentlich in der Haltung. Ne?
Haltung ist ein gutes Stichwort. Haltung, Verhalten. Und das Vereinbaren von Haltung und Verhalten ist natürlich ganz entscheidend für unser Gleichgewicht, für unsere Einstellung zu den Dingen, mit denen wir konfrontiert sind. Das ist so. Ja. Da bin ich mit dir hundertprozentig einig.
Zu guter Letzt, Bernhard, angenommen, du würdest dich jetzt nochmal treffen, er steht vor dir, der 20-jährige Bernhard, mit dem ganzen wunderbaren Leben, das du hattest, würdest du ihm noch einen Ratschlag geben und sagen, guck mal?
Ja, Ratschlag geben, was würde ich ihm sagen? Mit 20 war ich eigentlich noch so relativ frisch im Studium, Rekrutenschule, glaube ich, hinter mir, oder vielleicht war ich gerade so in der Phase. Ich hätte so damals, so wenn ich mich verfolgt hätte von 10 bis 20, hätte ich eigentlich relativ gesagt, mach mal so weiter. Weil ich habe so mit 20 so, war ich recht zufrieden, habe mich so im guten Freundeskreis bewegt. Wir hatten sehr viel Freizeit auch und haben die genossen. Und ich glaube, ich hätte den Typen jetzt nicht mit allzu vielen Ratschlägen überhäuft. Ich habe richtig Freude gehabt am Studium, also richtig Freude. Ich war ein übermotivierter Student. Und von dem her hätte ich gesagt, offenbar hast du ein Fach gefunden, das dir gefällt, auch wenn es von außen eher trocken wirkt. Aber ich hätte ihm sicher nicht gesagt, mach jetzt was anderes, weil ich damals wirklich richtig Freude hatte an dem, was ich tat.
Und manchmal kann ja so ein Weiter-so auch unglaublich viel Kraft geben.
Ja, es ist so.
Bernhard, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir super Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, bitte abonniert den Kanal und dir weiterhin alles Gute auf dem großartigen Lebensweg.
Danke auch. Dir ebenfalls. Ja, danke.